Energie im Wandel. Die Energiewirtschaft steckt in der größten Transformation ihrer Geschichte und der Druck aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit steigt. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast erfährst du von relevanten Entscheidungsträgern und inspirierenden Visionären, wie der nachhaltige Wandel in der Energiewirtschaft und auch in deinem Unternehmen gelingen kann. Lass uns starten.
Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, wo ich im Grunde wieder eine Solo-Folge mache, die ich immer mit Jaro einspreche und ich vorweg aber nochmal so zwei, drei Themen ansprechen wollte, die in den letzten Wochen leider schiefgegangen sind. Also wir hatten tatsächlich eine ganze Reihe an so kleinen Interviewfolgen aufgezeichnet, Jaro und ich. Und ich hatte irgendwie gedacht, ja, okay, ist dann fertig und die Videos werden verwendet und so. Und hatte es gar nicht auf dem Zettel, dass natürlich daraus ja auch formale Podcast-Folgen entstehen, die ein Intro haben dürfen oder ein Outro haben dürfen. Und ich bin vom Thorsten Fischer in Glückstadt angesprochen worden. Sag mal, Klaus, irgendwie die Audioqualität deines Podcasts ist nicht mehr so gut. Und er hatte dann über den 24-Stunden-Wechsel gesprochen, wo ich dachte, nee, das ist noch gar nicht online. Das gibt's noch gar nicht. Wo ich dachte, oh, hauaha. Ich hatte einfach die Folgen abgelegt und Jaro hatte die Rohversion hochgeladen, was großartig ist und was mir auch gar nicht aufgefallen war. Ich hatte nicht nur das Intro und Outro vergessen, sondern wir haben an einer Stelle auch noch leider mit drin, dass irgendwie wir nicht gut angefangen haben, wir deswegen nochmal neu gestartet haben. Also sorry dafür, dass ich da nachlässig war, dass ich das einfach nicht auf dem Zettel hatte. Großes Lob an Jaro, dass er einfach performt und die Sachen hochlädt, die da sind. Und wir geben uns in Zukunft wieder mehr Mühe, dass wir ein Intro davor, ein Outro dahinter haben und wir gewissenhaft Acht geben, was hochgeladen ist. Und nochmal vielen Dank an die Hörer. Ich hatte tatsächlich noch, ich glaube, aus einer anderen Richtung Feedback, wo auch gefragt wurde, Mensch, war das alles so richtig? Man sieht, dass auch beim Podcasten, was ja eigentlich ein interaktionsschwaches Medium ist, weil im Grunde es wie so eine Einbahnstraße ist, wir produzieren, die Leute hören und melden sich selten, es doch Rückmeldungen gibt, wenn es mal deutlich in die Hose geht. Insofern danke. Jaro, was für ein Thema haben wir heute auf dem Zettel? Wo wollen wir drüber sprechen?
Ja, erstmal sage ich auch danke von mir. Ich hätte es ja auch vorher nochmal hören können, was wir da hochladen. Aber ja, danke, dass da so gute Rückmeldungen kamen. Heute wollen wir einmal über negative Strompreise zusammen sprechen. Also grob, was sind negative Strompreise? Wie entwickelt sich das gerade? Und ja, wie läuft es vielleicht auch in anderen Ländern oder so? Aber erstmal würde ich damit starten. Viele von euch wissen das vielleicht schon von den HörerInnen. Viele wissen das vielleicht aber auch noch nicht. Was sind eigentlich konkret negative Strompreise? Klaus, kannst du uns das einmal darlegen? Was bedeutet
ja,
das?
Sehr gerne. Also wir haben ja im Grunde im Energiesystem Endkundenpreise, die immer irgendwo historisch zwischen 20 und mal 50 Cent waren. Jetzt ist irgendwo, keine Ahnung, irgendwo zwischen 30 und 40 Cent das normale Niveau. Und man hat als Endkunde eigentlich immer den gleichen Strompreis zu allen Stunden des Jahres und es gibt da keine Differenzierung. Die Energieversorgungsunternehmen allerdings, die ihren Strom entweder selber produzieren oder an der Börse zukaufen, die kennen das Spiel sehr wohl, dass es eigentlich an der Börse jede Stunde einen unterschiedlichen Strompreis gibt. Im Augenblick ist es noch stündlich, aber Oktober wird sich das ändern, dass wirklich viertelstündlich unterschiedliche Strompreise aufgerufen werden. Und da trifft sich an der Börse ganz normal Angebot und Nachfrage. Das heißt, wir haben einfach viele Stromproduzenten, die mittlerweile ihren Strom dort anbieten. Das war früher mal einfacher. Da gab es nur, sag mal, 100 Kraftwerksbetreiber, ich untertreibe ein bisschen, die da hingegangen sind und gesagt haben, hier zu dem Preis produzieren wir. Mittlerweile sind das viele Tausend, die da unterwegs sind, ihren Solarstrom, Windstrom und alle anderen Strommengen, die es gibt, anbieten. Und die Nachfrage ist tatsächlich in Deutschland noch relativ starr. Das heißt, die Energieversorgungsunternehmen wissen, was ihre Kundinnen und Kunden verbrauchen, bringen das auch an die Börse und da ergibt sich dann für jede Stunde in Abhängigkeit davon, ob jetzt viel Wind da ist oder nicht, ein unterschiedlicher Strompreis. Und dieser Strompreis ist tatsächlich in den letzten Wochen und Monaten relativ häufig negativ gewesen, was erstmal unverständlich ist, weil wenn man auf den Wochenmarkt geht und irgendwie, weiß ich nicht, Kartoffeln kauft oder so, passiert es mir zumindest ziemlich selten, dass es da Kartoffeln gibt und auch noch Geld obendrauf gibt, die man mit nach Hause nehmen muss. Aber auch das ist tatsächlich an manchen Stellen der Fall. Wenn man in andere Branchen schaut, ist auf dem Wochenmarkt, wie gesagt, selten. Ich habe letztens in Flensburg mal Brombeeren für, ich weiß gar nicht mehr, statt, also war ziemlich teuer, was die Schale normal kosten sollte. Die ist dann tatsächlich für einen Euro mitgegeben worden, aber nicht für einen negativen Preis. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in das Thema Entsorgung von Müllmengen denkt, ist es ja durchaus so, dass man da ein Gut bekommt, ob man das braucht oder nicht, und man in der Folge da Geld mit verdient, dass man die Entsorgung übernimmt. Und so ähnlich ist es beim Strom jetzt an der Stelle tatsächlich auch.
Und das bedeutet, wodurch ist es entstanden? Also warum haben wir jetzt so viele negative Preise überhaupt, wenn das vorher anders war?
Naja, davor war es tatsächlich so, dass wir selten Situationen hatten, dass das Angebot von Solarenergie und Windenergie in Summe größer war als die Nachfrage im deutschen Markt. Das gab es einfach nicht. Also ehrlicherweise habe ich so eine uralte Unterlage aus dem AGFW-Lenkungskreis oder was das war, wo wir schon damals im Jahr 2011, 12 oder was prognostiziert hatten, okay, das wird irgendwann passieren, dass wir praktisch einfach mehr erneuerbare Stromeinspeisung haben, als wir Nachfrage haben. Und das sind die Momente, die natürlich dann auf einmal dazu führen, dass die Strompreise auf Null sinken, weil so ein Stromproduzent ist ja jetzt auch nicht blöd in Anführungszeichen und speist dann weiter Solar- oder Windstrom ein und kriegt einen negativen Preis dafür. Aber wir haben tatsächlich einige Elemente im System, die nicht so flexibel sind. Eins davon sind tatsächlich die kleineren PV-Anlagen. Die bekommen ja leider einfach immer den gleichen Strompreis über die EEG-Vergütung, egal wann sie einspeisen. Das ist ein Thema, was nicht optimal gelöst ist im Augenblick. Das heißt, wir haben, glaube ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, in Deutschland 35 Gigawatt an Leistung an Kleinstanlagen, die einfach einspeisen, egal wie praktisch der Strompreis ist. Da achtet auch keiner drauf, weil so ein Hausanlagenbesitzer, der hat auch gar keine energiewirtschaftliche Vorbildung oder auch gar keinen Bezug zum Strommarkt. Und wir haben natürlich, das hat technische Gründe, manchmal konventionelle Kraftwerke im Einsatz, die auch nicht komplett runtergefahren werden können, weil die zum Beispiel Regelenergie bereitstellen, um die 50 Hertz im Stromnetz zu halten. Auch das ist teilweise technisch notwendig, weswegen wir dann auch da ein paar Kraftwerke praktisch weiter betreiben, obwohl der Strompreis negativ ist. Und je nachdem, wie groß diese, ich sag mal, Leistungen sind, die dann immer noch einspeisen, kann es halt passieren, dass wenn die Exportmengen ins Ausland, was ja auch immer eine Möglichkeit ist, um mit Strom loszuwerden, schon ausgeschöpft sind, dass die Preise dann zum Teil sehr stark negativ werden können.
Das heißt, die Dynamik ist vor allem dadurch hervorgerufen, dass wir eine Veränderung sozusagen hatten auf dem Strommarkt durch den starken Zuwachs an erneuerbaren Energien, vor allem irgendwie PV und Windkraft, und das eben so eine neue Dynamik reingebracht hat, auf die der Strommarkt jetzt noch nicht irgendwie neu eingestellt ist oder reagieren kann.
Ja,
Richtig.
richtig, genau richtig. Ich glaube, die ersten negativen Preise waren 2013, 14, sowas die Ecke, also schon eine Weile her, aber halt immer homöopathisch. Kann doch vielleicht 2, 3 Jahre später gewesen sein. Ich glaube, ich wechsle das gerade mit dem Einspeisemanagement. Das ging 2013 los, wo es Netzengpässe gab, was aber eine ähnliche Ursache hat. Aber tatsächlich ist das jetzt angestiegen auf immer mehr Preise. Der Auslöser für unser Gespräch war ja mein Stromanbieter Tibber, der uns geschrieben hat, dass wir tatsächlich bis August schon so viele negative, also Stunden mit negativen Preisen hatten wie im ganzen letzten Jahr 2024, nämlich 460 Stück. Und die Tendenz ist ja nicht, dass es jetzt irgendwie abrupt endet im August, sondern wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich jetzt im September noch ein paar Stunden auf jeden Fall dabei hatten, die ich auch gesehen habe. Und wir wahrscheinlich durch die Windkraft auch noch im Herbst und auch im Winter noch ein paar negative Stunden haben werden.
Mit Tibber hatten wir auch schon ein Gespräch sozusagen, oder hattest du schon ein Gespräch? Ich glaube, das ist noch gar nicht
Ich
veröffentlicht.
glaube, das wird noch veröffentlicht, genau. Es ist, der Podcast hier, den wir jetzt aufnehmen, wird zeitlich früher sein als das Gespräch mit dem Tibber,
Auch.
Deutschland-CEO.
Aber dann können sich die Leute noch auf das Gespräch mit Tibber freuen, die HörerInnen. Aber was bedeutet das genau? Also du hast genau gesagt, Tibber hat das geschickt, ne? Was macht denn zum Beispiel Tibber anders? Oder was bedeutet das vielleicht auch für jetzt klassische Unternehmen, die irgendwie noch am Strommarkt sind? Hat diese Dynamik jetzt was für die zu bedeuten? Also ist danach Veränderung nötig, oder ja, machen wir weiter mit dem starren System, wie wir es bisher kennen?
Ja. Also Tibber ist ja Stromanbieter für einen flexiblen Stromtarif. Das heißt, da gibt es jede Stunde diesen Börsenstrompreis direkt nach Hause und jeder kann, der Lust hat, da mitmachen. Du hast gerade eben die Unternehmen angesprochen, die haben eh häufig schon diese Börsenpreise für sich. Also es kommt auf die Unternehmensgröße drauf an. Also wenn ich jetzt ein gewerbliches Unternehmen bin, habe ich wahrscheinlich immer noch einen Strompreis für das ganze Jahr. Wenn ich aber selber handle und selber an der Börse bin, kommt es darauf an, ob ich mir wirklich Terminprodukte fürs ganze Jahr kaufe, also wieder sonst so ein Band fürs ganze Jahr, oder ob ich sage, ich lasse mal einen Teil tatsächlich meiner Strommenge in den Spothandel laufen und gucke heute für morgen, wie ich praktisch da mich versorge. Und da wird dann schon so ein Umdenken sichtbar. Und ich kenne das auch von bestimmten Unternehmen. Ich überlege es gerade, wo habe ich es zuletzt gehört, war das kriegst du das nicht mehr zusammen, wo tatsächlich die Produktion ein Stück weit an den Börsenpreis angepasst wird und gesagt wird, okay, mittags ist halt immer der Strompreis niedrig, da packen wir die Produktionsprozesse rein, die sehr intensiv sind, und zu anderen Tageszeiten, wo der Strompreis dann wieder entsprechend hoch ist, machen wir andere Sachen. Ganz einfach. Also diese Flexibilität gibt es. Im Haushaltskundenbereich, muss man ehrlich zugeben, haben wir in Deutschland noch nicht diese Dynamik. Tibber hat noch keine 45 Millionen Kunden in Deutschland eingesammelt, sondern die sind da deutlich drunter. Und die haben an der Stelle auch die Herausforderung, dass wir in Deutschland bei dem Thema Smart Meter nach wie vor nicht so dynamisch unterwegs sind. Ich glaube, die aktuelle Zahl ist zwischen 2 und 3%, dass wir so viele Haushalte ausgestattet haben mit einem, ja, intelligenten Messsystem. An der Stelle, und da sind andere Länder sowohl im Norden als auch im Süden, als auch im Westen von uns in Europa deutlich schneller unterwegs. Und da erkennt man tatsächlich auch, gerade in Dänemark habe ich gute Kontakte hin, dass da die Nachfrageseite deutlich dynamischer sich verändert. Das heißt, die Menschen auch in den Haushalten überlegen sich, okay, ja, wann lade ich jetzt mein Elektroauto? Und die haben dann halt schon so eine Idee für die nächsten paar Tage, wie ist die Prognose? Und da kann man dann schon eine Änderung des Verbrauchsverhaltens erkennen.
Das bedeutet, andere Länder machen das schon anders, als wir das in Deutschland gerade machen.
Ja. Genau, richtig. Also wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, ja, es gibt ja auch diesen Case in Kalifornien, der ist nochmal ein bisschen anders gelagert. Also die USA sind natürlich beim Thema Strommarkt und so anders unterwegs. Da gibt es deutlich mehr Stromausfälle. Das Netz ist weniger stabil, würde ich behaupten. Ich habe gerade aus Texas mal so Meldung, dass da irgendwie über eine Stunde oder was Stromausfall im Jahr normal sind. Aber es gibt da Staaten, zum Beispiel Kalifornien, was ich glaube ich bei LinkedIn gelesen habe, ich glaube, da kam es her, wo tatsächlich die jetzt schon existierenden Batteriespeicher, die dort im Einsatz sind, häufig dazu beitragen, dass tatsächlich diese negativen Preise gar nicht mehr auftreten, sondern die Batteriespeicher, wenn die halt am Markt optimiert werden und gefahren werden, die sammeln natürlich die Stunden ein, wo es den Strom günstig gibt, und die sorgen natürlich dazu, dafür durch ihr Handeln am Markt, dass der Preis dann gar nicht mehr ins Negative rutscht, sondern die dann schon bei, weiß ich nicht, 1 Cent, 2 Cent dann irgendwie sagen, okay, jetzt kaufe ich den Strom ein und würde ihn dann abends oder zu einem anderen Zeitpunkt wieder verkaufen. Typisches Arbitrage-Geschäft, was man da macht. Und das führt dazu, dass in anderen Ländern zumindest in diesem Jahr weniger negative Stunden gesehen worden sind als in Deutschland oder auf dem deutschen Markt.
Und das heißt aber, würdest du das als positive Entwicklung werten? Ich meine, wenn man sagt, Batteriespeicher ist ja gut, sorgt vielleicht auch für eine Netzstabilität, also würdest du sagen, das ist eine durchaus positiv zu bewertende Richtung? Oder ist es vielleicht auch eigentlich ganz nett, wenn Endkundinnen oder auch Unternehmen diese negativen Strompreise auch nutzen können? Oder ist es vielleicht auch gut für die Produzentin, wenn sie halt dann nicht immer Geld unbedingt drauflegen müssen, sondern es im Zweifel dann halt für ein paar Cent zumindest verkaufen können?
Ja, das ist eine gute Frage, Jaro. Also ich würde tatsächlich sagen, natürlich ist es nett, wenn man die negativen Preise dann zu Hause hat und sie nutzen kann. Mein Gefühl ist tatsächlich, dass es ausreichen würde, wenn es einfach der Markt atmet und der Preis nicht unbedingt ins Negative geht, weil das würde ja nachher so Stilblüten entwickeln lassen, dass man sich zu Hause dann den Föhn anmacht und einfach da auf die Badewanne legt und da die ganze Zeit den Föhn laufen lässt. Das geht heute in der Regel noch nicht tatsächlich, weil ja auf die negativen Strompreise an der Börse dann noch die Netzentgelte, die sonstigen Umlagen obendrauf kommen. Das sind bei mir, glaube ich, 21,3 Cent, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das hängt immer davon ab, wo man wohnt, weil ja jedes Netz unterschiedliche Netzentgelte hat. Das ist tatsächlich erst, glaube ich, 2 oder 3 Mal unterschritten worden. Das heißt, da hätte man mit dem Föhn aktiv Geld verdienen können, dass man den einfach laufen lässt, weil der Preis, weiß ich nicht, bei minus, also deutlich negative noch gewesen ist. Ich halte es tatsächlich für sinnvoll und cleverer, dass man eher es aktiv ausnutzt, dass vielleicht auch die sonstigen Umlagen mitatmen. Also dass die immer so konstant sind, das ist ja auch irgendwie nicht perfekt, weil wenn die mitatmen würden, dann würde tatsächlich es häufiger höhere Spreizungen geben, die womöglich auch mal ins Negative gehen. Aber da bleibe ich dabei, dass die Batteriespeicher, die jetzt ja in Deutschland geplant sind und angefragt sind, die werden eigentlich auch in Deutschland sehr sicher dazu führen, dass wir auf Sicht die negativen Preise gar nicht mehr haben werden, weil die dann einfach da reingehen und zeitversetzt wieder rauskommen. Aber dass wir an sich eine Spreizung haben zwischen den unterschiedlichen Stunden halte ich schon für sinnvoll, weil dadurch dann auch wirklich eine Änderung des Verbrauchsverhaltens entstehen kann. Ob das immer von Hand ist und man dann wirklich hier sich überlegt, wann wasche ich meine Wäsche, mal dieses Beispiel mit der Waschmaschine, das glaube ich überhaupt nicht dran, sondern ich glaube eher, dass da clevere Algorithmen im Hintergrund laufen, die das Auto immer eingesteckt ist, zum Beispiel als größter Energieverbraucher mittlerweile in vielen Haushalten, wenn man ein Elektroauto hat und das dann einfach geladen wird, wenn der Strompreis niedrig ist und vielleicht auch irgendwann mal wieder entladen wird, wenn er hoch ist. Das wäre das nächste Element, wo aber auch die deutsche Regulatorik sich gerade schwer tut. Da sind noch keine Wallboxen freigegeben. Also das wäre vielleicht nochmal ein separates Thema, wo wir nochmal drüber sprechen können.
Ja, sehr gerne. Aber das heißt, deine Hoffnung ist schon, dass diese Schwankungen eben auch tatsächlich eine Änderung des Nutzungsverhaltens langfristig irgendwie bewirken könnten und Leute nicht, egal wie teuer oder wie verfügbar gerade Sachen sind, das einfach konstant nutzen, sondern schon eben so eine, vielleicht so ein Bewusstsein auch für die Verfügbarkeit von Energie irgendwie gebildet wird.
Ja, glaube ich auf jeden Fall. Ist ja auch in anderen Bereichen auch der Fall. Also ich nehme wieder das Wochenmarktbeispiel. Also keiner von uns erwartet, dass man zu Weihnachten halt hier Erdbeeren für den Preis essen kann, wie es im Sommer der Fall ist, wo sie einfach in Hülle und Fülle da ist. Und es sind ja einfach die wenigsten Menschen so, dass sie, ich sag mal, in anderen Bereichen es als selbstverständlich hinnehmen, dass man immer dieses Gut zur Verfügung hat. Und das ist halt Teil der Energiewende, dass wir da auch ein bisschen uns umgewöhnen dürfen. Das ist natürlich für uns Menschen immer schwierig, dass man irgendwas anders macht. Aber ich glaube, in dem Augenblick, wo man nicht selber Hand anlegen muss und nicht selber irgendwie unbedingt alles verändern muss, sondern im Hintergrund die Algorithmen, die mit Preisgrenzen oder so mit so Preisschwellen versehen sind, programmiert sind, glaube ich, wird vieles von alleine abgeräumt. Und dann sehen wir tatsächlich dieses geänderte Verbrauchsverhalten in den am besten Smart Mietern. Das ist ja das, wo es hinkommen soll, dass man es da erkennt, ohne dass der Verbraucher oder die Verbraucherin tatsächlich ihr Verhalten aktiv hat ändern müssen, sondern einfach, dass es halt automatisch passiert ist.
Das klingt nach einer guten Zukunftsperspektive, muss ich sagen. Hast du, wenn wir da drauf gucken, vielleicht auch nochmal eine Einschätzung, was das für Stadtwerke jetzt konkret zum Beispiel bedeutet?
Gut, die Stadtwerke haben ja auch die. Wolltest du noch was ergänzen, Jaro, oder?
Wenn sich diese Dynamik weiter entfaltet, meine ich nur.
Ja, also die Stadtwerke haben ja eigentlich auch die Notwendigkeit, einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Das haben bei weitem noch nicht alle eingeführt und ich glaube auch, dass die Lage bei den Stadtwerken da herausfordernd ist, weil die meisten Kundinnen und Kunden, die Lust auf so einen Tarif hatten, die sind ja sowieso schon seit 2, 3 Jahren entweder bei Tibber oder bei anderen Anbietern, die das schon längere Zeit angeboten haben und die jetzt noch da sind die Kundinnen und Kunden, die sind wahrscheinlich jetzt auch nicht so heiß drauf, den sofort abzuschließen, den Tarif. Deswegen glaube ich, dass dieses Thema für Stadtwerke im Augenblick nicht hochgradig attraktiv ist. Und dennoch glaube ich, dass in der Gesamtschau, wenn man halt auf dieses Thema Energiewende draufschaut, es unfassbar spannend ist, auch für Stadtwerke, weil sie werden ja auf Sicht die Gaskunden, die sie ja bisher toll beliefert haben, die letzten Jahrzehnte, perspektivisch in den nächsten 10, 15 Jahre irgendwie nicht mehr beliefern können, weil wir dann halt stark aufs Jahr 2040 zusteuern und manchmal sogar schon 2035, wo die Klimaneutralität erreicht werden soll. Das heißt, fossiles Erdgas geht dann nicht mehr. Und dann darf man sich ja überlegen, okay, welche anderen Heizlösungen biete ich an? Und wenn andere Heizlösungen da sind, ist es ganz stark in Richtung Wärmepumpe. Beim Thema Wärmepumpe wird es so sein, dass wahrscheinlich ein nicht optimierter Betrieb in einer Welt, wo es sehr stark schwankende Strompreise gibt, nicht optimal ist. Das heißt, in meiner Welt bieten sich Stadtwerke extrem dafür an, dieses ganze neue Spiel, was man da macht, dass man die Wärme mit drin hat, dass man das Laden des Elektroautos mit drin hat, total spannend ist. Und das, was bisher da war, der sogenannte Komfortstrom, das ist auch so ein Begriff, den ich immer irgendwann aufgeschnappt habe. Also das, was man hier verbraucht für Monitor und Handyladen und weiß nicht, was man im Haus, also Gefriertruhe und sowas, dass der eigentlich total uninteressant wird, der wahrscheinlich auch weitestgehend davon unbehelligt bleibt. Also ich würde ja jetzt nicht mein Kochverhalten zwingend dem Strompreis anpassen oder sowas, dass aber diese anderen neuen Stromverbrauchsmengen für Mobilität, fürs Heizen total flexibilisiert werden dürfen. Und da sehe ich die Stadtwerke total in der Pole Position, weil sie einfach die tollen Kundenbeziehungen ganz viel in der Breite aufgebaut haben und auch ganz hohes Vertrauen da herrscht natürlich.
Auf jeden Fall, da würde ich dir auch zustimmen. bin gespannt, was die Stadtwerke drauf machen. Ist auf jeden Fall wieder eine große Herausforderung, die da weiter auf sie zukommt, aber eben auch eine große Chance, die man nutzen kann und die es auch zu nutzen gilt und vielleicht auch nicht anderen, dieses Feld komplett zu überlassen.
Ja, bin ich bei dir.
Willst du noch irgendwas zu dem Thema ergänzen?
Nö.
Von
Passt
sonst
erstmal so weit.
ja, hervorragend. Dann danke für deine Einblicke zu negativen Strompreisen. Und ich hoffe, dass unsere HörerInnen daraus ein bisschen was für sich mitnehmen konnten.
Ja, sehr gerne, Jakob. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich, dass du auch bei dieser Folge von Energie im Wandel dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hinterlasse mir gerne eine positive Bewertung bei deinem Podcast-Player. Und wenn du mir davon einen Screenshot schickst, dann erhältst du eine digitale Version von meinem neuen Buch. Bis zum nächsten Mal bei Energie im Wandel.